Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3, Abend.
Neue Luftangriffe auf Libyen. Die Alliierten werfen Bomben auf die Städte Sirte und Tripolis. Hungerstreik auf Lampedusa. Tunesische Flüchtlinge verlangen, von den italienischen Behörden besser behandelt zu werden. Ausstieg aus der Atomenergie bis 2025. Die SP will die 5 Schweizer Atomkraftwerke schrittweise vom Netz nehmen. Das Wetter morgen gibt's im Norden mehr Sonne als im Süden. Dort kann es am Nachmittag etwas regnen. Info 3. Am Mikrofon sind Daniel Huf und Raphael von Matte, die Nachrichten.
Trotz westlicher Luftunterstützung ist der Vormarsch der Rebellen in Libyen vorerst ins Stocken geraten. Nachdem die Aufständischen die wichtigen Ölhäfen im Osten des Landes eingenommen haben, sind sie vor der Stadt Sirte auf Widerstand der Regierungstruppen gestoßen. Ohne neue Luftunterstützung durch die westliche Allianz dürfte die Stadt von den Rebellen nur schwer zu erobern sein, sagen Beobachter. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ist eine Gruppe von tunesischen Flüchtlingen in einen Hungerstreik getreten. Damit protestieren die Flüchtlinge gegen schlechte Bedingungen auf der Insel, auf der sich über 5'000 Migranten befinden. Allein in den vergangenen 24 Stunden erreichten rund 2'000 Menschen die Insel. Die Migranten protestieren gegen die schwierigen hygienischen Bedingungen und gegen die lange Wartezeiten bei der Essensausgabe. Sie verlangen, aufs italienische Festland geführt zu werden. Trotz der kritischen Lage im AKW Fukushima kehren zahlreiche Bewohner der Gefahrenzone in ihre Häuser zurück. Wie das japanische Fernsehen berichtet, sorgen sich vor allem ältere Menschen um ihr Hab und Gut und wollen nicht mehr länger in den Notunterkünften bleiben. Die Regierung warnt jedoch vor einer Rückkehr in jene Häuser, die sich in einem Radius von 20 Kilometern um das AKW befinden. Das Gesundheitsrisiko sei viel zu groß. Wegen der Atomkatastrophe von Fukushima will die Schweiz Lebens- und Futtermittel kontrollieren, die aus Japan importiert werden. Eine Sprecherin des Bundesamtes für Gesundheit hat entsprechende Zeitungsberichte bestätigt. Waren aus dem Katastrophengebiet dürfen nur noch in die Schweiz importiert werden, wenn sie bereits in Japan auf Radioaktivität getestet worden und nicht verstrahlt seien. Ein Importverbot sei jedoch vorderhand kein Thema, so die Sprecherin des Bundes. Die SP Schweiz hat einen detaillierten Plan für den Ausstieg aus der Atomenergie präsentiert. Durch rasche Massnahmen sei es möglich, die 3 ältesten Schweizer Atomkraftwerke innert Kürze abzuschalten, so die SP. Die beiden anderen Anlagen könnten nach dem Ende ihrer Laufzeit außer Betrieb genommen werden. Ersetzen will die SP den Atomstrom durch Energiesparen und durch erneuerbare Energien. Bis ins Jahr 2025 könnten mit Solarenergie, mit Windkraft, Biomasse und Wasserkraft über 15'000 Gigawattstunden zusätzlicher Strom produziert werden. Die Schweizer Cleantech-Branche gehört zu den innovativsten auf der Welt. Dies zeigt die Zahl der Patente, die Schweizer Firmen für Umwelttechnikerfindungen beantragen. Die Cleantech-Branche, also die Entwicklung und Herstellung von umweltfreundlichen Technologien wie etwa Solaranlagen oder Wärmepumpen, wächst in der Schweiz momentan schneller als alle anderen Technologiebranchen. Das zeigt der Cleantech Report, eine Bestandesaufnahme dieser Branche, die heute veröffentlicht wurde. In Jemen sind bei einer Explosion in einer Munitionsfabrik mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden verletzt, darunter auch viele Kinder, wie ein örtlicher Behördensprecher mitteilt. Laut Medienberichten hatten gestern Mitglieder der Terrororganisation Al-Qaida die Munitionsfabrik gestürmt und geplündert. Anschließend seien zahlreiche Anwohner in die Fabrik eingedrungen, um ebenfalls Munition mitzunehmen. Später sei die Fabrik explodiert. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.362 Punkten. Das ist ein Plus von 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.253 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 29,15 gehandelt, der Dollar zu 91,16 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Die Rebellen in Libyen zahlen einen hohen Blutzoll und haben Versorgungsprobleme und ihr Vormarsch gerät ins Stocken. Auf Lampedusa stinkt es zum Himmel. Die italienischen Behörden lassen die Flüchtlingsinsel zur Kloake verkommen, aus Kalkül. Und gegen Atomenergie sind sie beide, aber SP und Grüne finden keinen gemeinsamen Weg und sticheln immer wieder gegeneinander. Gleich.
Das Wetter. Morgen ist es im Norden ziemlich sonnig, im Süden ist es nur teilweise sonnig. Am Nachmittag gibt es einige Regengüsse. Die Höchsttemperatur um 16 Grad. DRS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. In der Region Zürich stocken der Verkehr wegen Verkehrsüberlastung auf der A1 in Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und Zürich-Affoltern. Auf der A1 in Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Seebach. Folglich auch auf dem Westring zwischen Urdorf-Nord und dem Limmataler Kreuz. Ebenfalls stocken der Verkehr wegen Verkehrsüberlastung in der Region Basel auf der Hauptstraße Richtung Delsberg zwischen dem Eckfluttunnel und Zwingen. Schließlich in der Region Aargau, auf der Hauptstraße in beiden Richtungen zwischen Bux und Wettingen, stockender Verkehr wegen einer Baustelle.
Info 3, Abend.
Libyens Rebellen scheinen immer weiter Richtung Westen vorzudringen. Ad Stabia, Ras Lanuf, Brega, eine Hafenstadt nach der anderen haben sie zurückerobert. In der Nacht meldeten sie, Sirte, Heimatstadt Gaddafis, sei in ihrer Hand. Westliche Medien dementierten allerdings, der Vormarsch sei vor Sirte ins Stocken geraten. So oder so, die Rebellen können bei ihrem Vormarsch offensichtlich auf intensive Hilfe aus der Luft zählen. Esther Saub von der ARD über den Stand der Dinge in Libyen.
Fest steht, dass die alliierten Truppen Militärstellungen um Sirte bombardiert haben, sowie vorher um die anderen Städte. Der libysche Regierungssprecher Ibrahim sieht in diesem Vorgehen eine Verletzung der UN-Resolution. Seit gestern hat die NATO das Kommando über die Militäroperation in Libyen. Ibrahim wirft dem Bündnis vor, Partei zu ergreifen.
The NATO is prepared to kill people, destroy.
Die NATO ist bereit, Menschen zu töten, Ausbildungslager der Armee und Checkpoints zu zerstören, nur damit sie in den kommenden Tagen eine bessere Position für politische Verhandlungen hat. Die Rebellen greifen an und niemand stoppt sie. Niemand fragt sie, wohin sie eigentlich ziehen, warum sie die libysche Armee und libysche Städte angreifen. Es klingt fast, als sei Gaddafis Armee in die Defensive geraten und wolle nun ihrerseits die UN-Resolution in Anspruch nehmen, die doch dazu dient, die libysche Zivilbevölkerung zu schützen. Wo allerdings die Armee noch die Überhand hat, sieht die Lage anders aus. Misrata zwischen Sirte und Tripolis wird nach wie vor beschossen. Die Rebellen sind von jeder Versorgung abgeschnitten und melden fortwährend steigende Opferzahlen. Ebenso steht es in Azintan, südwestlich von Tripolis. Die Stadt steht seit Wochen unter Dauerbeschuss. Der NATO-Einsatz konzentriert sich nach wie vor auf die größeren Städte an der Küste. Gaddafis Sicherheitskräfte haben sich derweil offensichtlich auf die Einschüchterung Einzelner verlegt. Augenzeugen berichten, die Milizen holten Oppositionelle aus ihren Häusern ab. Am Wochenende schockierte eine junge Rechtsanwältin die internationale Presse in Tripolis mit der Aussage, sie sei an einem Checkpoint unweit von Benghazi festgenommen und von mehreren Männern vergewaltigt worden. Noch im Beisein der Journalisten wurde sie wieder von Sicherheitskräften überwältigt und weggebracht. Heute meldete sich ihre Mutter beim Fernsehsender Al Jazeera. Die Tyrannen haben meine Tochter überfallen, weil sie die Wahrheit gesagt hat. Ich schäme mich nicht für sie, ich bin stolz auf sie. Sie hat den Verbrecher Gaddafi und seine Hunde angeprangert. Jetzt ist sie eine Geisel in den Händen der Verräter. Mein Sohn kämpft in Ras Lanuf. Oh mein Gott. Nach Angaben der Regierung sei die Rechtsanwältin in Sicherheit und der Fall werde überprüft. Doch die Rebellen verlassen sich weder auf Worte, noch wollen sie auf Verhandlungen warten. Sie marschieren weiter. An den Tankstellen stehen ihre Pickups in langen Schlangen, um das wenige Benzin zu tanken, das ihnen noch bleibt. Wir werden siegen, hoffentlich. Wir sind alle Libyer und wir sind frei. Was wir in den letzten Tagen gesehen haben, wird jeden ermutigen, mit uns zu ziehen.
Info 3, Abend.
Allein in den letzten 24 Stunden sind gegen 2000 Flüchtlinge aus Tunesien und Libyen auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa gelandet. Das Auffanglager ist hoffnungslos überfüllt, die sanitären Zustände sind katastrophal. Aber Italiens Regierung will die Misere vorderhand nicht beseitigen, sondern droht, die Flüchtlinge wieder per Schiff nach Tunesien zurückzuschicken. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Das italienische Fernsehen zeigt seit Tagen Horrorbilder von Lampedusa. Zerlumpte Flüchtlinge, die unter provisorischen Zeltplanen leben, dem kalten Wind Tag und Nacht ausgesetzt. Sanitäre Anlagen, die zu einer einzigen Kloake verkommen sind. Ihre Notdurft verrichten die Flüchtlinge irgendwo. Das Auffanglager für 850 Menschen, hoffnungslos überfüllt. Die Insel, 20 Quadratkilometer groß und von 4.500 Lampedusanern bewohnt, zählt heute zusätzlich 5.500 Flüchtlinge. Trotz dieser Zustände, Rom nimmt sich Zeit mit dem Abtransport der Flüchtlinge. Verteidigungsminister Ignazio La Russa sagt doch klar weshalb.
Ma non diciamo che sono profughi. Non ce n'è neanche uno che è scappato.
Auf Lampedusa gebe es keine echten Flüchtlinge. Niemand dieser Leute sei vor Krieg und Gewalt geflüchtet. Deshalb seien die Tunesier für die Regierung nicht Flüchtlinge, sondern illegale Einwanderer. Doch die Politik Roms stößt auf erbitterten Widerstand in Lampedusa. Ein ehemaliger Bürgermeister der Insel schreit:
Perché io sono lampedusano e mi brucia la pelle, perché noi non possiamo ricevere 50.000 clandestini.
Es sei unmöglich, auf Lampedusa 50.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Das sei unmöglich. Mit der schleppenden Verteilung der Tunesier auf das Festland und dem bewussten Verkommenlassen des Auffanglagers auf Lampedusa will Italien ganz offensichtlich den Fluchtbereiten in ihren Heimatstaaten zeigen: Seht her, das ist, was euch hier erwartet. Das italienische Innenministerium versucht seit Wochen, die neue tunesische Regierung dazu zu bewegen, die Abfahrt der Flüchtenden mit polizeilichen Mitteln zu unterbinden. Rom ist auch bereit, dafür zu zahlen. Besonnene Kommentatoren fragen sich aber: Auf welcher rechtlicher Basis kann eine neue tunesische Regierung, die sich für demokratisch hält, dem Volk verbieten, auszuwandern? Da sich Tunesien offenbar nicht kooperativ genug zeigt, droht Italiens Innenminister Roberto Maroni nun, die Gestrandeten in Schiffe zu packen und wieder nach Tunesien zurückzubringen, notfalls auch gegen den Willen der Regierung in Tunis. Rom verlangt auch Hilfe von der Europäischen Union, zum Beispiel einen Verteilschlüssel für die Ankömmlinge. Doch Brüssel hält sich die Ohren zu. Das wird sich rächen. Schon bei der letzten Flüchtlingswelle vor über 2 Jahren begann Italien, als es sich alleingelassen fühlte, die Flüchtlinge nicht mehr alle zu registrieren. Damit wird es für andere Länder in Europa schwierig, aufgegriffene illegale Einwanderer nach Italien zurückzuschieben. Frankreichs Gendarmerie hat die Kontrolle auf den Zügen aus Italien verschärft. Etliche unregistrierte Tunesier aus Lampedusa soll sie seither aufgegriffen haben.
Info 3 Abend.
Bis 2025 soll also in der Schweiz definitiv kein Atomstrom mehr produziert werden. Wenn es nach dem Willen der SP geht, die heute ihre energiepolitischen Konzepte vorgestellt hat, als Konsequenzen aus der japanischen Atomkatastrophe. Als Ersatz für die Atomenergie sieht die SP Alternativenergien und eine effizientere Energienutzung. Morgen wollen die Grünen ihre Ideen vorstellen. SP und Grüne marschieren in der Atomfrage jede für sich und nicht gemeinsam. Warum nur? Dominik Meyer.
Wer hat's erfunden? Wer war schon immer gegen AKW?
Die SP ist die älteste Anti-AKW-Bewegung der Schweiz.
Wiederholt SP-Präsident Christian Löffra immer und immer wieder. Daniel Fischer, der grüne Nationalrat, Anti-AKW-Bewegter seit den 70er Jahren, gibt zurück.
Das ist alles Quatsch, älteste AKW-Bewegung. Die Grünen sind eine Bewegung der 80er Jahre und seit dann sind sie sicher die politische Kraft, die die AKW-Sache am entschiedensten vorangetragen hat.
Rot und Grün, sie sticheln, sie versuchen einander zuvorzukommen mit Konzepten für den AKW-Ausstieg. Heute war die SP schneller, sie hat ihren Fahrplan für den Ausstieg vorgelegt. Morgen treten die Grünen auf. Sie wollen eine Volksinitiative lancieren. Die SP will es im Parlament versuchen. Das sei der schnellere Weg, sagt SP-Fraktionschefin Ursula Wyss.
Wir sind überzeugt, dass wir gut daran tun, den möglichst schnellen Weg eben übers Parlament zu wählen und nicht nur Ausstieg zu sagen, sondern vor allem Umstieg, nämlich wohin wollen wir, wenn wir nicht mehr auf Atom setzen. Wir wollen die Energieeffizienz vorantreiben und vor allem die Erneuerbaren.
Im Kern aber gleichen sich grüne und rote Forderungen. Mühleberg und Betznau so rasch wie möglich abschalten, dann die anderen AKW, der ganze Ausstieg in 13, 14 Jahren. Parallel dazu viel Geld für erneuerbare Energie und viele Vorschriften für einen effizienteren Umgang mit Strom. Warum spannt Rot-Grün nicht zusammen? Grünen-Präsident Ueli Leuenberger sinniert.
Die SP hat den Alleingang gewählt, wir vielleicht in einem bestimmten Punkt auch. Die SP ist unser bester Partner. Ich hoffe, dass das weiterhin so sein wird. Sie ist natürlich auch ein Konkurrent für Wahlen.
Am Sonntag wählt Zürich, im Oktober die ganze Schweiz. Rot und Grün sind Konkurrenten und so bezeichnen hier manche Sozialdemokraten die Grünen Ausstiegspläne als abenteuerlich und ideologisch und dort warten die Grünen mit einer A4-Seite voller Vorstöße im Bundesparlament und in den Kantonen auf mit der Botschaft, Grün und nicht Rot sei Meinungsmacherin gegen Atom.
Vor Wahlen sind alle ein bisschen nervös,
sagt der grüne Nationalrat Daniel Fischer. Seine Partei hat ihren Wahlkampf bereits vor Fukushima auf den AKW-Ausstieg ausgerichtet. Die SP hat erst danach alles auf das Thema gesetzt. Rot und Grün, im Detail gibt es Unterschiede. Die SP zeigt sich etwas kompromissbereit bei Gaskraftwerken, die Grüne nicht. Oder bei den Zukunftsvisionen. Die SP verspricht eine atomfreie Zukunft mit Wirtschaftswachstum und mit Komfort. Die Grünen dagegen sprechen auch von Umdenken beim Konsum und beim Glauben an Wachstum. Doch beide Seiten wissen, über kurz oder lang müssen sie zusammenspannen für einen Atomausstieg.
Das war Info 3 am Montagabend, wie immer auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Uns gibt's auch als Podcast herunterzuladen unter drs.ch. Mein Name, Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.